Der Weg durch und mit dem Bibelwort heute Morgen auch so ein Gebirgsweg wird. Zwei Reaktionen gestern und heute Morgen. Das ist ja ein spannender Text. In der Tat, das ist's. Aber es ist auch genau wie der Weg der Maria übers Gebirge ein verheißungsvoller Weg. Bei allen Klippen und bei allen Steilstellen, die uns erwarten werden. Wir sind ja unterwegs in diesen Adventssonntagen quasi mit dem letzten Buch der hebräischen Bibel, wir sagen des Alten Testaments. Ein Buch, das allein schon aus seiner Stellung Erwartungen erweckt. Wie wird es weitergehen? Und ein Buch, das einen Namen trägt, der auch Erwartungen weckt. Wir hören Malachi und denken an einen Eigennamen, so wie wir unsere Vornamen haben. Das mag gut gewesen sein, aber Malachi heißt übersetzt mein Bote. Da ist ein Botschafter mit dem letzten Wort, bevor 400 Jahre Schweigen aus der Prophetie kommen werden. Und deshalb dieser Botschafter, was hat er hinüber zu sagen in die Erwartungszeit, wenn der Herr wiederkommt? Die Schriftlesung hat uns erinnert. Heute aus Malachi 1, klare Worte. Wer gerne mitlesen möchte, im Gottesdienstblatt. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt über Israel durch Malachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, wie hast du uns lieb? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob lieb. Und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Das sollen eure Augen sehen und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels hinaus. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch. Zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, womit verachten wir deinen Namen? Damit, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir die Unreines? Damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist das etwa nicht böse? Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes darbringt, ist das nicht böse? Bringt es doch dem Statthalter. Meinst du, dass du an ihm gefallen werdest? Dass du ihm gefallen werdest und dass er dich freundlich ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. Und nun, bittet doch Gott, dass er uns gnädig sei. Von euch ist solches geschehen. Meint ihr, er werde euch freundlich ansehen, spricht der Herr Zebaoth. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Völkern. Und an allen Orten wird mein Name ein Räucheropfer und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Völkern, spricht der Herr Zebaoth. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Gedankensprung. Zweiter Advent. Nur noch 15 Tage bis zum Geschenkeabend. Sie sind vorbereitet. Alles eingekauft. Besser noch eingetütet und eingepackt. Nicht immer ist das ganz so leicht. Was will denn Tante Helga und was erfreut denn Onkel Helmut? Oder wie sie auch heißen. Und dann noch die näheren Verwandten. Was schenkt man den Kindern? Was passt für den Ehepartner? Was Besonderes könnte denn dieses Jahr unter dem Baum liegen? Etwas Wertvolles. Vielleicht nicht in Euros wertvoll, aber von Herzen zu Herzen. Also beginne ich mit der Suche. Internet, uferlos. Läden, für mich zu voll.
Also Kleiderschrank.
Der Blick geht über die abgetragenen Kleider.
Ja, der Mantel.
Ein paar Jahre hat er schon, aber der tut's doch noch. Etwas außer der neuesten Mode, aber bewährt. Den wollte ich sowieso schon lange mal weggeben und mir einen neuen schicken kaufen. Also herausgenommen und nichts in den Kleidersack, sondern schön eingepackt. Das wird ein besonderes Geschenk. Aber dann gibt's ja noch andere, die auch noch auf Geschenke warten. Frage an euch, wer hat sich denn in den letzten 3 Monaten ein neues Handy gekauft oder geleistet?
1, 2, 3.
Alles klar, ich habe einen Tipp für euch. Ihr habt ja jetzt eins übrig. Nicht mehr ganz aktuell, ein paar Kratzer im Display, aber sonst ganz in Ordnung. Warum wegwerfen?
Packt's doch ein, schenkt's weiter. Ihr macht Freude.
Oder? Wirklich? Hat dieser Beschenkte meines Mantels oder eures Handys wirklich ein Lachen auf dem Gesicht? Vielleicht etwas gefroren? Vielleicht etwas schockiert? Vielleicht auch nur der Höflichkeit halber? Aber eigentlich würde er ganz anders reinschauen, oder sie? Natürlich, wir wissen, ein Geschenk soll Wertschätzung ausdrücken. Aber das kann es doch nur, wenn es wertvoll ist. Wenn es einen Wert transportiert und nicht einen Restwert. Wir sind bei Maleachi zurück. Maleachi, der Prediger, mein Bote, der stellt sich den Leuten auf der Straße ins Gespräch. Es ist keine Predigt, die wir haben. Wer das Buch gründlich liest, der spürt diesen Dialog hin und her, Frage, Antwort. Maleachi ist ganz dicht dran. Keiner, der über die Köpfe hinweg verkündigt. Er stellt sich und er fordert heraus, ihr Israel. Und dieses Wort des Maleachi gilt Gottes erwähltem Volk. Und es gilt durch Weihnachten und durch Ostern auch uns als dazu erwählter Gemeinde. Ihr, sagt der Bote, ihr opfert auf dem Altar Speise und ich kann mir fast vorstellen, wie das Gesicht der Zuhörer nickend und zustimmend offen wird. Ja, Maleachi, das tut gut. Es hat einer gesehen, dass wir etwas eingeworfen haben. Es wurde wahrgenommen, dass der Altar am Erntedankfest durch meine Gaben schöner geworden ist. Aber Maleachi fährt fort. Ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise, dass ihr den Tisch des Herrn für nichts achtet. Ihr bringt ein blindes Tier, ein lahmes, ein krankes. Eins, das ihr nie im Leben eurem Bürgermeister als Präsent geben würdet. Ihr würdet euch schämen. Aber für Gott, da ist's genug. Dieses Gespräch sitzt. War das wirklich so? Hat einer vielleicht übertrieben? Schwarz-weiß gezeichnet, also so waren sie doch sicherlich nicht damals und so sind wir doch nicht, ich doch nicht.
Was war das für eine Zeit, die den Boten Gottes so in Wallung bringt?
Der Tempel steht wieder nach diesen 70 harten Jahren der Gefangenschaft. Obwohl, er wurde nicht so prächtig wie damals zu Salomos Zeiten und die Alten erzählen noch von den Alten und wieder den Älteren, was das damals war. Aber immerhin. Und dann war die erste Euphorie vielleicht auch schon wieder abgeblättet. Zurück ins Land. Vielleicht auch deshalb, weil die Erwartung zwar groß war, aber die Erfüllung bescheidener. Außerdem, der Messias ist immer noch nicht da. Andere haben das Sagen. Frust macht sich breit. Resignation. Vielleicht auch geistliche Routine. Ist das bei uns so anders wie damals? Wir sind nicht weniger in der Gefahr. Im Konfirmandenunterricht haben wir zurzeit die 10 Gebote. Das erste Gebot steht mit Absicht an erster Stelle. Es ist quasi die Tür zu allen anderen Geboten. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der Predigtext im Kleinformat. Wir haben uns überlegt im Konfis, wer sitzt denn auf dem Thron meines Lebens? Wer hat denn Regie im Regiesessel meines Lebensfilms? Wer hat das Sagen? Habe ich den Platz für mich eingenommen oder abgegeben an meinen Herrn? Von einem Ausleger aus Schottland, James Stewart, ein Zitat. Eigentlich zunächst ein Zitat für den, der hier vorne steht und predigt. Aber wir werden noch entdecken, das wird ein Wort an uns alle sein. Das Ziel, meint dieser Ausleger, das Ziel jeder ernsthaften Predigt ist es, das Gewissen durch die Heiligkeit Gottes zu erwecken und den Verstand mit der Weisheit Gottes zu erfüllen und die Kreativität durch die Schönheit Gottes zu reinigen, auch das Herz für die Liebe Gottes zu öffnen und den Willen dem Ratschluss Gottes zu weihen. Sehr dicht. Noch einmal. Das Ziel jeder ernsthaften Predigt ist es, das Gewissen durch die Heiligkeit Gottes zu erwecken. Meins, deins. Den Verstand mit der Weisheit Gottes zu füllen. Und die Kreativität durch die Schönheit Gottes zu reinigen. Das Herz für die Liebe Gottes zu öffnen und den Willen dem Ratschluss Gottes zu weihen. Und wie passt das zu Malachi, zum Boten? Wir fragen in diesem Gottesdienst, wo bleibt Gottes Ehre? Eine erste Nachfrage. Was bewegst du und du in deinem Herzen? Israel damals trug sicherlich auch Frust, Kummer, Müdigkeit. Der große Gott des Zurückführens ist ein wenig kleiner geworden, weil er sich nicht mehr so zeigt, wie er hofft. Wo ist er denn? Wo hilft er denn? Wo gibt er denn seinem Namen Ehre, dass wir es sehen? Der Predigtext sagt aber als allererstes noch etwas anderes. Wenn wir die Verse vor uns haben, dann eröffnet Malachi in Gottes Auftrag die Rede mit: Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Was Gott im Herzen trägt, das sind wir. Was Gott auf dem Herzen liegt, das bist du und ich. Was Gott das Herz bewegt, das sind seine Geschöpfe, seine Gemeinde, alten und neuen Bundes. Ich habe euch lieb. Und hoffentlich lesen wir jetzt nicht einfach weiter, sondern halten erfreut inne. Hoffentlich haben wir uns an diesen Satz noch nie gewöhnt und werden es nie tun. Gottes erstes Wort heißt: Obwohl ihr es nicht verdient habt, ich habe euch lieb. Obwohl es 1000 Gründe gibt, die gegen euch sprechen, ich habe euch lieb. Obwohl ich mit anderen viel besser beraten wäre, ich habe euch lieb. Das ist das Vorwort und das Leitwort, das uns leben lässt und glauben lässt. Das ist nicht zuerst die Fehlersuche, sondern die Zusage, der Freispruch. Ich habe dich lieb. Noch einmal zu den Geboten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da steht auch die Liebeserklärung davor. Ich bin der Herr, dein Gott, für dich, pro, liebevoll. Es begeistert mich. Das letzte Buch des Alten, des Ersten Testaments eröffnet mit Liebe. Eine Liebeserklärung sondergleichen. Es braucht nicht viele Worte, sondern die richtigen Worte, die entscheidenden Worte, die klaren Worte. Und diese Liebe, Israel, vielleicht ist sie schon abgestumpft. Wir auch. Nein, hoffentlich nicht. Diese Liebe soll uns Tag für Tag neu durch Mark und Bein gehen. Es ist Liebe aus großer Freiheit. Erwählung, sagt Malachi. Warum er, Gott, Jakob erwählt und den älteren Zwillingsbruder Esau verwirft? Wir wissen es nicht. Aber ihr seid Jakob. Ihr seid Israel. Ihr seid Gemeinde Jesu Christi. Geliebt. So unglaublich das ist. Denken wir nicht zu groß von uns. Liebe, Gottes Liebe haben wir nie verdient. Aber denken wir noch größer von ihm. Seine Liebe schenkt er uns dennoch. Gegen allen Anschein. Was bewegst du in deinem Herzen? So scheint mir, dass Malachi uns fragt. Bewegt dich diese Liebe? Vielleicht wäre es eine konkrete Übung wert. Wenn wir nur einmal uns Zeit nehmen und 2, 3 Worte der Bibel, der Liebeserklärung Gottes meditieren. Einfach nur laut lesen. Und noch einmal lesen. Und wiederum lesen. Denn jede echte Liebe will immer wieder neu erklärt, beschrieben, formuliert sein. Ich, sagt Gott, habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Dieses Wort ist so kostbar, dass wir es jetzt immer wieder wiederholen müssten. In uns hineinsagen, hineindringen lassen müssten. Was bewegst du in deinem Herzen? Diese Liebe soll uns umtreiben. Oder also hat Gott die Welt geliebt. Wir kennen das Wort aus Johannes 3, Vers 16. Wir können fortfahren mit, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Im Überfluss ausgeschüttet. Oder Johannes lehrt uns, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Und das sind nur die Spitzen von einem Gebirge von Gipfelaussagen. Gottes Liebe für dich. Wo bleibt Gottes Ehre? Da, wo wir seine Liebe neu entdecken, wo wir innehalten und uns nicht auf das fixieren, was uns zur Not wird, sondern uns öffnen für das, was er uns vorausgibt. Wo bleibt Gottes Ehre? Bewegt uns diese Liebe im Herzen? Hoffentlich. Ein zweites, wo bleibt Gottes Ehre? Malachi denkt mit seinen Zuhörern nach und er greift sie hart an. Was trägst du eigentlich auf deinen Lippen? Vom Herz zum Mund. In Vers 5 heißt es, das sollen eure Augen sehen. Ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels. Tolles Wort. Herrlich über die Grenzen. Vers 11. Noch einmal so ein Lob, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Völkern. Mein Name ist herrlich unter den Völkern, spricht der Herr Zebaoth. Gottes Name herrlich, weltweit. Und in Vers 14, den wir nicht abgedruckt haben, die dritte Unterstreichung. Ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth. Mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Was trägt Israel auf den Lippen? Den Frust, die Enttäuschung, die Anklage, die abgespulte Frömmigkeit? Gott selbst macht uns ein Angebot, was auf unseren Lippen einen rechten Platz hat. Ihn zu ehren, ihn groß zu machen, Lobpreis. Beeindruckend, wie der Malachi mit schwacher Situation und herausfordernder Lage den weiten Horizont öffnet. Israel, erste Erwählung, erste Liebe Gottes. Aber es wird noch weiter werden. Hier am Ende des ersten, des Alten Testaments, wird ein Fenster aufgetan. Das Weihnachtsfenster. Denn wenn die am Rand die Hirten kommen und wenn die Fremden, die Weisen kommen, so wird es sein. Was trägst du auf den Lippen, Israel und ich? Den Namen des Herrn? Des Herrn Zebaoth? Das hebräische Wort
mehrdeutig, vielleicht ganz bewusst, weil Gottes Name zu klein ist, als dass wir ihn mit einem Wort fassen, zu groß ist, als dass wir ihn fassen könnten. Er ist der Herr der engelischen Heerscharen. Um seinen Thron, da wirbelt es nur so von machtvollen Himmelsgestalten. Er ist der Herr, und das gilt genauso gewiss festzuhalten, der irdischen Heerscharen. Es sind nicht die Trumps und die Putins. Es ist der Herr Zebaoth, der im Regiment auch auf dieser Welt sitzt und manchmal gegen den Anschein. Und es ist der Herr der Heerscharen, die zwischen Himmel und Erde unsichtbar sind. Die Mächte, die Gewalten, das Böse, der Böse, die uns umkämpfen. Es gibt einen mächtigeren darüber. Ihn auf den Lippen zu tragen, sein Loblied zu singen, ob mit Tönen oder ohne, sein Lied zu singen, ob mit Worten oder mit einem überfließenden Herzen. Mensch, fragt uns der Bote, der an der Schwelle der Testamente steht, was trägst du auf dem Herzen, auf den Lippen? Israel trug Zweifel. Israel fordert Beweise. Wo hat er uns denn lieb? Israel damals fand eine Entschuldigung. So schlimm sind wir doch nicht. Aber Gott lässt nicht locker. Was trägst du auf den Lippen? Das Bekenntnis? Ich bin schuldig. Aber aus Gnaden darf ich dazugehören? Das Bekenntnis und die Freude darüber, dass es ein Geschenk ist, dass wir heute Morgen hier sitzen. Ich meine das nicht nur biologisch, dass wir gesund sind, unser Organismus, unser Körper funktioniert. Ich meine das theologisch, geistlich. Ich habe nichts dazu getan, dass Jesus mich gefunden hat. Und ihr auch nicht. Dass er sich uns gezeigt hat im Leben und dass wir singen und sagen und bekennen, du bist mein Herr, das ist seine Gabe, sein Geschenk. Und das wollen wir auf den Lippen tragen als Lobpreis. Gnade, dass ich dabei sein darf. Heute Morgen. Gnade, dass ich Glied sein darf am Leib Jesu. Was trägst du auf den Lippen, fragt uns Maleachi. Und der Blick hinüber zu dem anderen Propheten, nach dem letzten, der erste, der große Jesaja, der liegt nahe. Dieser Jesaja tritt in den Tempel, und er wird von Gott überrascht, fast überfordert. Der Saum füllt den Tempel, es raucht, es zischt, es donnert. Er darf den Herrn Zebaoth schauen, nicht von Angesicht, nur das Unterste. Aber das reicht, dass Jesaja stammelt, weh mir, ich vergehe, denn meine Lippen sind unrein, ich bin's nicht wert. Und dann lesen wir bei Jesaja 6 nach, wie Gott Gnade walten lässt, handgreiflich. Wie eine Kohle vom Altar genommen wird und das verzehrende Feuer die Lippen des Boten berührt. Und wir würden sagen, damit muss jeder Sprecher verstummen. Verbrannter Mund. Aber dieser verbrannte Mund wird zum verkündigenden Mund. Diese angerührten Lippen werden zum gereinigten Lippen. Wo bleibt Gottes Ehre? Dort, wo ich meine Lippen reinigen lasse und zum Verkündiger seiner Größe werde. Mit Lippen und mit dem Leben. Noch einmal zu diesem etwas komplexen Zitat vom Anfang. Denn es ist gar nicht nur ein Zitat für Prediger. Ich habe es einmal so rumformuliert. Das Ziel Gottes für mich, für dich ist es, dass mein Gewissen durch die Heiligkeit Gottes erweckt wird. Und es ist sein Ziel, dass mein Verstand durch Gottes Wahrheit erfüllt wird. Es ist auch sein Ziel, dass meine Kreativität und Begabung durch seine Schönheit gereinigt wird. Und dass mein Herz durch seine Liebe geöffnet wird. Und dass mein Wille durch seinen Ratschluss geweiht wird. Da ist Gottes Ehre. Und es ist Gnade und Geschenk, dass wir ihn wirklich auf den Lippen tragen dürfen. Und was hältst du eigentlich in den Händen? Das Herz haben wir bedacht, die Lippen auch. Noch einmal zum Anfang, Weihnachtsgeschenke. Das ist ja ein Ausdruck. Wir leben vom größten Geschenk, das je vorstellbar ist. Der große Gott wird minimal, ganz klein. Und schon zuvor gibt Gott seinem Volk den Auftrag, bringt Geschenke. Aber nicht, weil unser Gott ein Eitler wäre, den man mit Geschenken gar noch fröhlich oder gut stimmen müsste. Nein, Geschenke sind doch nur Rückgaben. Geschenke an Gott sind doch nur Antworten. Opfer heißt doch nicht etwas schmerzlich losgeben, sondern wieder zurückgeben, wo es eigentlich herkommt. Und was muss passiert sein, dass in Israel dieser selbstverständliche Rückweg missraten ist? Da wird nicht das gesunde und fehlerlose Tier gebracht. Da wird das ganz hinten, was man sowieso nicht mehr brauchen kann, der alte Mantel und das ausgediente Handy gebracht. Es sollte doch ganz anders sein. Wie war das? Am Erntedank wird nicht die Letztlingsgabe gebracht, die Erstlingsgabe. Israel hat etwas missverstanden. Das Übrige, das reicht für unseren Gott. Das, was am Schluss des Monats noch da ist, das geben wir fröhlich weiter. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber Gottes Ehre wird nicht mit dem Letzten hochgehalten. Gottes Ehre wird mit dem Ersten unterstrichen. Deshalb heißt es Erstlingsgabe. Israel, bevor du selbst satt wirst von den neuen Gütern, bring das Erste deinem Herrn. Nicht Restgabe, sondern Erstgabe. Und wie ist das bei mir? Mit den Erntedankgaben ist es bei uns anders wie damals. Wir sind keine zuerst agrarische Gesellschaft mehr. Aber bleibt am Ende des Monates noch etwas für Gott übrig? Und selbst wenn das viel wäre, es wäre das, was übrig ist. Wo bleibt Gottes Ehre? Was hältst du in deinen Händen? Für Gott das Letzte oder das Erste? Für Gott das, was eben noch übrig ist, weil du selbst satt geworden bist? Oder das Risiko, dass ich etwas gebe, dass du etwas gibst? Und ich lebe davon, dass er für den Rest des Monats mir noch genügend nachgibt? Was hältst du in den Händen? Wo öffne ich für Gott meine Hände? Paulus schildert das im 1. Korintherbrief sehr deutlich. Was hast du denn, du Mensch, was du nicht empfangen hast? Opfer sind nicht Gaben von mir. Opfer sind Rückgaben an den, den sie gehören, mit Leib und Leben, mit Euros und mit Zeit. Binden wir diesen Text oder versuchen wir es einmal zuzubinden. Ausgangspunkt war die große Liebe Gottes. Trag sie im Herzen zuerst und überhaupt und zuletzt. Dazwischen stand die Frage nach meinen Lippen. Wo hat Gottes Ehre Platz und Ton und Form? Und am Ende, was bewegt mich und was bewege ich? Meinem Leben mit meinen Händen, das Erste für den Herrn. In der Politik gibt es Menschen, leider in wachsender Zahl, die sagen, mein Land first. Nicht nur in den USA. Hoffentlich sagen wir das nie. Hoffentlich sagen wir immer, my Lord first. Amen.